Fritz. Podcast.
Dennis Kogel, Trackback.
Warum gibt es eigentlich im Radio so wenig zu Videospielen? Das habe ich mich öfters gefragt und mich dann ganz viel darüber geärgert, weil Videospiele sind für mich zumindest so ein unheimlich spannendes Thema. Da passiert so, so viel. Und dann ist mir eingefallen, ja, warum mache ich das einfach nicht? Und darum gibt's jetzt Trackback, eine Show über Videospiele. Hallo.
Fritz Trackback.
Denn das hat einen guten Grund. Heute mache ich hier eine Sendung über Videospiele. Warum? Weil wir finden, dass Themen über Videospiele bei Fritz noch mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und anfangen möchte ich mit einem kleinen Überblick, was gerade los ist in der Welt der Videospiele. Wenn ihr jetzt in die Blogs schaut, da gibt es gerade nur ein einziges Thema und das ist die E3. Die E3, das ist so eine Videospielemesse in Los Angeles, so ein bisschen ähnlich wie die Gamescom in Köln, aber kleiner, nur fürs Fachpublikum, also nur für Presse und Spielemacher. Aber die E3 ist wichtiger als die Gamescom, sage ich jetzt mal. Denn die E3, das ist so der jährliche Paarungstanz der Spielemacher. Die stolzieren dahin und dann zeigen sie die Trailer für die größten neuen Blockbuster, um sich alle gegenseitig zu überbieten. Und YouTube, die haben das als Gelegenheit genommen, um einen eigenen Games-Video-Service zu starten. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, okay, aber die Let's Plays, die sind ja eh schon auf YouTube. Aber jetzt gibt's YouTube Gaming. Da gibt's jetzt erstmal alle Trailer der E3 zu sehen und nachher soll das so ein Livestreaming, so ein Games-Livestreaming-Dienst werden. Sehr, sehr spannend. Und auf der E3 gibt es eine Sache, auf das jetzt alle ganz, ganz gespannt warten. Und das heißt The Last Guardian. Das ist so ein Spiel, da geht es um einen Jungen und sein wuscheliges Drachenmonster. Das kommt von japanischen Superstar-Entwicklern, die also richtig als wahre Künstler gelten, weil die vorher sehr, sehr tolle Spiele gemacht haben. Das Spiel selbst, das galt lange Zeit als eingestellt. 2009 gab es da zuletzt was zu sehen. Und der britische Guardian, die Zeitung, die sagen jetzt, das kommt jetzt wieder, Leute. Jetzt, dieses Jahr. Und alle machen so, oh wow, Last Guardian, oh mein Gott, oh mein Gott. Also zumindest die, die das noch mitgekriegt haben, weil 2009 ist jetzt auch eine Weile her. Und ihr merkt schon, wenn man das sich so anhört, dann merkt man, Videospiele, das ist immer so ein Marketing-Balztanz, wo es um Hype geht. Es geht um Hype, um Erwartung. Und das ist auch tatsächlich eines der Themen heute in der Sendung. Wie funktioniert Hype? Wie funktioniert das überhaupt, dass wir so uns auf Dinge freuen bei Videospielen? Darüber spreche ich noch mit einem Experten für Videospiele-PR und der Chefredakteurin von der Game-Seite. Und über Spiele selbst will ich heute aber auch quatschen. Großes Thema heute, Witcher 3. Das ist so der erste richtig große Hit des Jahres. 4 Millionen Mal wurde das verkauft. Wir haben hier bei Fritz auch darüber berichtet, haben ein Video gedreht. Und jetzt, mit etwas Abstand vom Hype zum Start, möchte ich rausfinden, ist es denn jetzt wirklich so toll? Im Blog zur Sendung findet ihr wie immer alle Links. trackback.fritz.de, meine Güte. Und die Musik, die klingt heute auch anders. Und zwar so. We'll be right back. Joggers in the Park von Pocket Master aus der Schweiz. Klingt nach wirklich einem sehr glücklichen Gameboy. Ist auch auf einem gemacht. Ist aber der Soundtrack zum Spiel Card Life. Und da geht's um Armut und Einzelhandel in den USA. Im Blog zur Sendung gibt's den Download-Link zur ganzen EP von Pocket Master. Trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringe ich euch heute keine Tipps für Videos und Blogs und Podcasts, sondern für Spiele. Wir bei Trackback machen heute ein kleines Videospiele-Special und ich dachte mir, ich sag euch einfach mal, welche Spiele ihr euch unbedingt fürs Smartphone holen solltet, weil ich liebe gute Mobile Games. So klingt nämlich You Must Build a Boat für Android und iOS. Kostet ein paar Euro, ist ein Spiel, ich bin da so süchtig nach gerade. Ist so ein Match-3-Puzzle-Spiel, auf den ersten Blick so ein bisschen ähnlich wie Candy Crush. Ihr kombiniert da so ähnliche, gleiche Symbole, um sie vom Feld zu löschen. Aber das ist halt nur ein Teil davon. Weil eigentlich geht es um so einen kleinen Helden, der in Verliese reingeht, um Monster platt zu hauen und Schätze zu klauen, um ein Schiff zu bauen. Und um die Monster zu besiegen, müsst ihr die richtigen Symbole kombinieren. Zum Beispiel Schwerter, um so einen Troll platt zu hauen, Schilder, um euch zu verteidigen und so weiter. Und dann dürft ihr eben das Boot ausbauen zwischen diesen Verliesen. Und das ist so motivierend. Und es passt auch so schön in Pausen und in die S-Bahn. Es ist ganz, ganz super. Es ist toll. You Must Build a Boat. Android, iOS. Kostet ein paar Euro. Holt euch das. Das ist so ein anderes Spiel, das ich gerade sehr, sehr toll finde. Tomb Raider Relic Run für Android und iOS ist eigentlich so ein Temple Run-Klon. Ihr guckt Lara Croft über die Schulter und dann wischt ihr nach links und rechts und oben und unten, um so Hindernissen auszuweichen. Und das klingt jetzt, das gebe ich zu, jetzt erstmal nicht so spannend, vor allem auch nicht so innovativ, aber es macht so viel Spaß, weil so bombastisch inszeniert ist. Ihr hört es ja gerade, es explodiert, es schießt alles. Ihr kämpft gegen einen T-Rex, ihr fahrt Motorrad, ihr fahrt Quadbike, um euch herum zerbersten so alte Tempel. Das sieht alles so cool aus. Schaut rein, ist auch kostenlos. Und das hier, das ist meine neueste Entdeckung. Das heißt Lifeline für Android und iOS. Das ist ein total faszinierendes Spiel. Ihr seid da so der Chat-Support-Mitarbeiter für einen gestrandeten Astronauten. Der Astronaut oder die Astronautin, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, der schickt euch Chat-Nachrichten und fragt euch dann um Hilfe. Und ihr wählt dann immer aus zwei Optionen aus. Soll der Astronaut neben dem kaputten radioaktiven Reaktor übernachten, das verlassene Raumschiff erkunden? Und was dann passiert, das läuft dann in Echtzeit ab. Bis ihr nämlich das Ergebnis eurer Entscheidung bekommt, dauert das auch mal ein paar Stunden. Und das ist so cool, weil Lifeline damit so ein Spiel ist, das euch über den Tag hinweg begleitet. Und ja, ihr denkt halt immer dran. Und ich denke immer dran, weil mein Astronaut erkundet gerade so ein verlassenes Raumschiff. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Habe ich so noch nie erlebt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und die Links dazu, wenn ihr euch die Spiele mal anschauen wollt, die habe ich in den Blog gepackt, trackback.fritz.de. Und wenn ihr diesen Sound hört, diesen Fantasy-Sound, dann kann es eigentlich nur um eins gehen. Es geht um The Witcher 3. Es ist das Spiel, über das immer noch alle reden. Ein lang erwartetes Rollenspiel von polnischen Spielemachern über einen Monsterjäger. Über 4 Millionen Mal wurde Witcher 3 bereits verkauft auf den PC und Konsolen. Riesengroßes Spiel. Ich spiele selber seit 3 Wochen, bin immer noch nicht fertig damit. Und was Witcher 3 so besonders macht und woran es eventuell auch scheitert, darüber habe ich vor der Sendung mit Alice Wilczynski, der Videoredakteurin vom Spielmagazin 4Players, gesprochen. Und das Erste, was ich wissen wollte von Alice, war, wie lange hast du es eigentlich gespielt?
Ja, ich würde es ja kaum laut aussprechen, aber es waren tatsächlich jetzt schon so an die 90 Stunden und es hat tatsächlich Spaß gemacht.
Ich habe dir gerade angerissen, um was es grob bei The Witcher geht. Beschreib doch nochmal für alle, wie genau spielt sich das, was macht man da so?
Also eigentlich ist das relativ schnell erklärt. Man spielt eben einen Hexer, der durch die Welt reist, um Aufträge für Leute zu erledigen. Also er trifft eben Menschen, die von Monstern heimgesucht werden, von Geistern, von großen Geschöpfen, die sie eben umbringen wollen. Und gegen Geld kann Geralt eben dann diese Monster töten und den Leuten damit helfen.
Das hört sich eigentlich relativ konventionell an, so wenn man Rollenspiele kennt. Was macht das für dich denn, was macht Witcher 3 für dich denn so besonders?
Genau, das klingt jetzt erstmal relativ simpel. Ich habe jetzt ja auch erstmal nur quasi die Grundstruktur des Spiels erklärt. Das Interessante liegt in den Gesprächen mit den Menschen ganz klar und die Story, in die das Ganze eingebettet ist. Also was ich jetzt gerade erklärt habe, ist ja quasi Geralts Tagesgeschäft, könnte man so sagen. Das ist wirklich sein Beruf, diese Aufträge für Leute zu erledigen. Aber die Story drumherum, die hat das Ganze jetzt so spannend gemacht. Es geht darum, dass seine Aufziehtochter auf einmal plötzlich weg ist. Und was ich sehr faszinierend fand, ist, dass das Spiel das sehr gut schafft, diese emotionale Beziehung zu den beiden sehr schnell darzustellen. Und auch nicht nur zu ihr, denn Geralt kriegt natürlich auch noch Hilfe von anderen Charakteren, die ihm am Herzen liegen, wie zum Beispiel der Zauberin Yennefer, die ihm eben helfen, seine Aufziehtochter Ciri zu finden. Und ja, wie ich gerade schon sagte, ich war sehr begeistert davon, wie das Spiel das schafft, dass ich wirklich unbedingt Ciri finden will. Weil eben am Anfang gibt es sehr, sehr viele schöne Szenen, die zeigen, wie sie zusammen gespielt haben, wie er sie eben aufgezogen hat, wie er ihr beigebracht hat zu kämpfen. Und man ist halt direkt drin in dieser Welt und will halt unbedingt diese Aufziehtochter finden. Und das heißt, man hat wirklich sehr viel Motivation, loszuziehen in diese Welt, verschiedene Orte zu bereisen, um wirklich herauszufinden, wo ist sie, ist alles okay mit ihr, ist ihr was passiert. Und man muss auf diesem Weg eben auch Leute befragen und erfährt dann wieder auch deren Lebensgeschichte. Und es ist einfach so viel zu tun.
Was ich ja ganz spannend fand, als ich das gespielt habe, also diese Hauptquest, diese Suche nach Ciri, fand ich auch sehr interessant. Aber was mich so begeistert hat, waren diese ganzen kleinen Nebengeschichten, die man erlebt, während man nach ihr sucht, diese ganzen Leute, die man kennenlernt. Hast du da vielleicht was erlebt, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, ich bin mir sogar sicher, dass fast alle, die Witcher gespielt haben, da mit mir einer Meinung sein werden. Und zwar ist es ganz klar die ganze Storyline vom Roten Baron.
Oh Gott, ja.
Ja, ne, siehste. Es ist einfach so schön inszeniert und so intensiv inszeniert worden eben, nicht nur grafisch, also es gibt dann halt so Momente, wo man mit dem Roten Baron in seinem Palast quasi sitzt, in seiner Festung, und im Hintergrund sieht man wirklich, wie es regnet, es stürmt, und er erzählt dir halt seine Geschichte, wo er Ciri gesehen hat. Und es ist wirklich halt total atmosphärisch inszeniert, ein Feuer prasselt und so weiter. Das ist erstmal die eine Seite, dass diese ganzen Szenen immer sehr schön inszeniert werden. Aber ich will jetzt halt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das wirklich eine sehr schöne Szene ist. Aber die ganzen Momente, die man mit dem Roten Baron wirklich erlebt, sind deswegen so spannend, weil das Spiel einem erlaubt, wirklich sehr in sein emotionales Leben einzutauchen. Man erfährt sehr viel über sein Privatleben. Und das Interessante dabei ist, am Anfang wird er als Säufer, als schlechter Mann, der seine Frau schlägt, dargestellt. Aber nach und nach erfährt man immer mehr über diesen Charakter. Und da fängt man halt eben an zu zweifeln und muss selber den Charakter neu bewerten. Und das Spiel hat einen dann sozusagen an eine Herausforderung gestellt. Und das fand ich super spannend und habe ich halt auch überhaupt nicht erwartet, weil, wie du schon sagtest, es war eben nur eine Nebenquest. Also was man am Rande des Spiels macht.
Ja, und das ist es halt, was mich immer wieder jeden Abend ins Spiel zurückzieht. Diese Geschichten, die man in dieser riesigen Welt am Wegesrand erlebt. Perfekt ist Witcher 3 aber nicht. Was nicht so gut läuft beim Witcher und über die Kritik, die es aktuell bekommt, da geht's mit Alice gleich. We'll be right back. Magna war das. Mit Divide, ein Track, mit dem der Produzent aus Philadelphia es ins Hype-Spiel Hotline Miami 2 geschafft hat. Eines der coolsten Videospiele ever. Im Blog zur Sendung gibt's den Download-Link zu diesem Track. Und dieses Spiel, das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und jetzt möchte ich ein bisschen weiter über The Witcher sprechen. The Witcher 3, der erste richtig große Hit des Jahres, gewaltiges Rollenspiel über einen Monsterjäger. 4 Millionen Mal hat sich das verkauft. Ich möchte das Spiel hier aber nicht nur abfeiern und mit Alice Wilczynski, der Redakteurin, der Videoredakteurin von 4Players, habe ich vor der Sendung auch über die Teile des Spiels gesprochen, die man vielleicht etwas kritischer betrachten sollte. Ein großer Teil des Marketings vom Witcher hat nämlich betont, dass es im Spiel Sexszenen gibt mit sexy Zauberinnen und dass das nur passiert, um männliche Spieler heiß zu machen. Das habe ich bei Fritz in einem Video kritisiert und von Alice wollte ich dann als erstes wissen, wie stellt The Witcher 3 eigentlich Frauen dar?
Ich habe natürlich auch diese ganzen Pressemitteilungen und Videos gesehen und hatte auch wirklich Angst. Ich hatte wirklich Angst davor, dass ich dauernd schwache, nackte Frauen sehen werde und dass das Spiel mich quasi zwingt, dauernd ins Bordell zu laufen, um mich da zu vergnügen. Und jetzt habe ich 90 Stunden gespielt und muss auch schon sagen, auch bereits nach einer Stunde merkt man, es ist überhaupt nicht so. Ich war wirklich begeistert und ich muss wirklich sagen begeistert, und das sage ich selten, wie viele starke Frauen dieses Spiel hat. Und ganz klar, es gibt sexy Darstellungen von Frauen. Man hat teilweise, selten, aber man hat teilweise sexy Dienerinnen. Alle Hexen haben einen sehr tiefen Ausschnitt und das muss man schon ganz klar feststellen. Aber was viel, viel wichtiger ist, die werden alle immer extrem stark dargestellt. Ohne die Zauberin hätte Geralt ganz oft keine Chance. Die ganzen Bewohner des Dorfes hätten ganz oft keine Chance, irgendwas zu erreichen, weil sie ganz oft den Leuten den Hintern retten. Man hat Ciri, die eine ganz starke Hexerin ist, wie Geralt. Also man trifft immer wieder auf so viele Frauen, die extrem selbstständig sind. Man hat eine weibliche Schmiedin. Also ich finde es sehr schade, dass das Marketing im Vorfeld so extrem diesen sogenannten Fanservice bedienen wollte. Dass die quasi ihre Fans beruhigen wollten, keine Sorge, es gibt wieder Sexszenen, es gibt wieder schöne Brüste und so weiter. Dabei hat das Spiel wirklich eigentlich viel mehr zu bieten.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, weil die Frauencharaktere, die Zauberin, also meine Lieblingsfrauenfigur im Spiel ist Triss, eine Zauberin, mit der Geralt schon irgendwie lange Affären hatte und so weiter und so fort. Und die Beziehung zwischen denen ist so schön ausgearbeitet. Und was ich immer so seltsam finde, ist, dass dann am Ende von Quests dann doch irgendwelche Belohnungs-Sex-Szenen kommen, wo man so denkt, ach Leute, das muss jetzt auch wirklich nicht sein, weil das andere, das drumherum wirklich so interessant gemacht ist. Und bei einer weiteren Kritik aktuell geht's um Diversität. Und einfach gesagt, Kritiker haben festgestellt, alle Figuren in The Witcher 3 sind weiß und fragen sich, wo bleibt eigentlich da die Vielfalt? Und daraus hat sich gerade auf Spieleseiten eine sehr interessante Diskussion über Rassismus und Games entwickelt. Ist das denn bei Witcher 3 überhaupt berechtigt?
Viele argumentieren so, dass sie sagen, die Polen mit ihrer slawischen Mythologie und eben mit dem Fakt, dass sie eben aus Europa sind und dass sie eben Polen sind, dass deswegen eben keine schwarze Kultur thematisiert wird. Das kann man so sehen, das kann man sich auch so vorstellen. Dennoch ist es ja so, dass es eine Fantasy-Welt ist. Und deswegen haben eben viele Leute gefordert, es ist eine Fantasy-Welt, wir können theoretisch alles machen, also können da auch Schwarze sein, da können Asiaten sein und so weiter. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Leute, die das gefordert haben, meistens weiß sind. Also ich habe tatsächlich von noch kaum einem Farbigen oder einem Asiaten, den wir natürlich auch in der Redaktion haben, mit dem ich darüber gesprochen habe, gehört, ich möchte gerne repräsentiert werden. Ich persönlich glaube, CD Projekt Red haben es einfach vergessen. Die haben einfach nicht drüber nachgedacht, die haben ihren Fokus auf andere Dinge gesetzt und haben es einfach nicht für wichtig gehalten, sich mit einer Kultur auseinanderzusetzen, von der sie selber einfach nichts wissen. Und ich denke, also für mich war es okay, denn ich hätte es wirklich blöd gefunden, wenn sie da gewisse Quotenschwarze jetzt eingefügt hätten, nur um Spieler oder Presse da draußen zu beruhigen, quasi, ja, wir haben hier und da ein schwarzes Volk eingebaut, wissen eigentlich aber nicht wirklich was über die Kultur. Und deswegen, ich kann die Aufregung darum nicht verstehen. Die Welt ist stimmig, es werden genügend soziale Themen wie Rassismus anders thematisiert, eben über Zwerge, Elfen und so weiter, und es hat mir gereicht.
Was mich persönlich sehr neben diesen Kritikpunkten interessiert ist, hat The Witcher 3 eigentlich etwas zu sagen? Weil es ist ein tolles, großes Spiel, aber hat es spielerisch etwas Neues zu sagen, aber eben auch inhaltlich mit seiner Geschichte, die auch so toll ist?
Also wenn ich das jetzt alles nochmal rekapituliere, würde ich nicht sagen, dass ich jetzt eine große Moral zum Beispiel gelernt habe. Also oder dass irgendwas in diesem Spiel mein Leben irgendwie verändert hätte oder dass ich jetzt komplett neue Gedanken hätte. Es gibt ja durchaus Spiele, die das schaffen, die einem wirklich zum Nachdenken anregen. Die Stärke von The Witcher liegt einfach in der emotionalen Geschichte, in das Hineindenken in andere Menschen und einfach das Erkunden einer Welt, die man nicht kennt und die dauernd sich verändert und extrem unterschiedlich ist.
Witcher 3 ist also ein Spiel, mit dem ihr viel Zeit verbringen könnt. Es ist aber nicht perfekt. Darüber habe ich mit Alice von 4Players geredet. Und jetzt gibt's ein bisschen Musik aus einem anderen Videospiel. Und zwar ist das Cider Time von der Band Lifeformed. Und bei Videospielen, da ist nichts stärker als dieses Gefühl der Vorfreude. Dieses, oh mein Gott, ich muss das haben, wann kommt es endlich raus? Es gibt immer so ein Hype-Spiel, es gibt immer ein GTA, ein Assassin's Creed oder so, das alle ganz, 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 ganz himmelig macht. Und nächste Woche, da geht in Los Angeles die E3 los. Ein Event, auf dem immer neue Spiele angekündigt werden mit fett produzierten Trailern. Und wenn die Hype-Maschine läuft, dann kommen so Erfolgsstories raus wie das Rollenspiel Witcher 3. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. 4 Millionen Mal wurde das verkauft. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Hype? Und darum spreche ich jetzt mit dem PR-Mann, der Witcher 3 betreut hat, Fabian Döhler. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Wie geht's?
Gut. Und also habe ich das richtig verstanden? Du bist verantwortlich für 4 Millionen verkaufte Witcher 3-Spiele. Hast du diesen Hype gemacht?
Ganz allein, ja. Also die anderen 300 Leute im Studio haben eigentlich gar nichts gemacht. Mhm. Und ich habe mich darum gekümmert, dass alle in die Läden rennen, vorbestellen und sagen, geil, will ich unbedingt haben.
und hast außerdem noch Zeit, um irgendwie auf Instagram Fotos von Sneakern zu posten.
Ja, ich sehe, du verfolgst mich da, ja. Das mache ich nebenher.
Ja. Nee, also ist der Aufbau von Hype eigentlich ein Ziel deiner Arbeit?
Ja, es gab mal vor ein paar Jahren so einen Satz von einem PR-Manager auch in der deutschen Spielebranche, der dann zu so einem Running Gag wurde, den Hype langsam aufbauen. Mhm. Man kann es nicht planen. Man will aber tatsächlich natürlich eine gute Wahrnehmung. Und wenn man die hat, dann passiert es manchmal von ganz alleine. Wobei man ja sagen muss, Hype ist immer so ein bisschen negativ besetzt. Ne?
Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, das läuft von alleine. Wann merkst du so, aha, diese Hype-Maschine, die läuft. Ich kann mich zurücklehnen. Kannst du dich überhaupt jemals zurücklehnen?
Kannst du nicht, aber du merkst es dann, wenn du nicht mehr den Leuten hinterherlaufen musst, sondern die Leute plötzlich auf dich zukommen. Also aktiv sagen, hey, ich brauche was, ich will was über, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, ich will was über The Witcher schreiben, was können wir da irgendwie machen? Und dann merkst du plötzlich, hey, Moment mal, mein Job läuft ja in Anführungszeichen von ganz alleine. Und dann kriegst du schon ein Gefühl dafür, dass da draußen gerade irgendwie ein bisschen Hype ist, ja.
Wie funktioniert das eigentlich? Also wie, ich meine, du hast gesagt, es ist ein bisschen negativ besetzt, ich kann nicht verstehen, weil man bei Hype auch immer so denkt, so vielleicht ist es nicht verdient, aber wie schafft man es, dass man, also wie schaffst du das aufzubauen, dass Leute das tatsächlich interessant finden? Gibt es da irgendeine Formel, irgendwelche Tricks?
Wenn es die Formel gäbe, dann müsste ich, glaube ich, nicht mehr arbeiten, wenn ich da hätte. Aber das ist wie bei vielen dieser Dinge, die sind, die kannst du nicht entschlüsseln, da muss so viel zusammenkommen. Du kannst es natürlich über Geld, über Marketinggeld schon steuern. Also da gab es ja mal, viele haben es hoffentlich wieder verdrängt, The Matrix. Ich glaube, das war der letzte große Titel von Atari, bevor die dann den Bach runtergegangen sind. Die haben da einfach so viel reingepumpt, dass irgendwann hast du so viele Kontakte und du siehst es immer wieder und überall Werbung und überall Berichte und gekaufte Berichte und was nicht alles. Und dann kannst du das schon von außen so ein bisschen steuern. Aber das sind dann auch solche Sachen, die dann relativ schnell, wenn dann nämlich die Hype-Blase platzt, aber ansonsten eine pauschale Formel oder einen Ansatz, nee, den gibt's leider nicht.
Ist dir das schon mal passiert, dass so eine Hype-Blase bei dir geplatzt ist?
Wow, man verdrängt sowas ja dann immer so ein bisschen, aber also es gab sicher schon mal Produkte, auf denen ich gearbeitet habe, wo man dann selber auch so ein bisschen intern gehypt ist, wenn die Entwickler dir das Spiel intern zeigen und die zeigen dir nur die guten Teile und erzählen dir einfach bis zum Ende nicht, was das Spiel für Schwächen hat. Also wenn es intern keine offene Kommunikation gibt und sowas gibt es quasi oft, dass die interne PR-Maschine auch arbeitet. Ja geil, dann gehst du irgendwann raus und sagst, geil. Und dann kommen die ersten Tests oder dann kommen so die ersten Kundenreaktionen und du merkst, dass du selber total verblendet eigentlich warst. Ja, alle, das ist schon passiert. Ja, auf jeden Fall.
Also das heißt, man kann festhalten, dieses Hype-Dingsbums, es gibt keine richtige Formel, um das zu erzeugen. Es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Produkt selber, mit dem Spiel selber zusammen und man kann es nicht so richtig vorhersagen und man hofft, dass es berechtigt ist und dass es einem nicht um die Ohren fliegt.
Ja, also wenn es dir um die Ohren fliegt, dann ist es einfach auch zu kurzfristig gedacht. Also wenn du was zu heiß machst und den Leuten zu viel versprichst, man darf da nicht vergessen, dass ich natürlich das extreme Glück hatte. Und das sage ich jetzt tatsächlich relativ wertfrei, dass es einfach ein tolles Produkt geworden ist. Da stehe ich auch dahinter. Und dann ist das alles sehr dankbar, wenn dann Leute dir danach sagen, Mensch, ich war gehypt, aber meine Erwartungen wurden erfüllt. Dann passt es, dann darf man auch gehypt sein. Weil, ich finde, und das ist ja immer das Interessante bei Hype, dass sich plötzlich Leute damit beschäftigen, die es vorher eben nicht auf dem Radar hatten. Also ich bin jetzt selber zum Beispiel auch kein Rollenspieler. Und vor 2 Jahren, also bevor ich dann angefangen habe, auf The Witcher 3 zu arbeiten, kam jemand und hat gesagt, du, ich habe gerade die Demo gesehen auf der Gamescom, schau dir das unbedingt an. Ich sagte, ich weiß nicht. Und dann war ich auch so ein bisschen gehypt. Wenn es am Ende dann gut ausgeht und alle glücklich sind, schön, das andere... Naja, wenn viel versprochen wird, da gibt es ja gerade bei Kinofilmen passiert mir das oft, dass ich mich hypen lasse, reingehe und danach rausgehe und sage, jawohl, da habt ihr meine, was kostet es inzwischen? 18,50 Euro. Da habt ihr mich schön aufs Kreuz gelegt.
Fabian Döhler macht PR für Videospiele und lässt sich auch selber von Videospielen hypen, um sie dann anderen Leuten weiter zu hypen. Fabian hat uns erzählt vom Befüttern der Hype-Maschine, wann es einem um die Ohren fliegt und auf Trackback von fritzbogen.de, da verlinken wir euch Fabians sehr, sehr unterhaltsamen Twitter-Account und gleich schauen wir uns die andere Seite an. Wie kommt Hype bei Redaktionen an? Dankeschön, Fabian. Royal Rumble war das von Benjamin Briggs, einem Kerl, der macht so pixelige kleine Horrorspiele. Und wenn er das nicht macht, dann remixt er Nintendo-Sounds und macht daraus EPs. Das war Royal Rumble von der Mario Kart-Konkurrenz Diddy Kong Racing. Schon ein bisschen älter das Spiel, aber ich liebe diesen Sound. Im Blog zur Sendung gibt's dann den Download-Link. Vorfreude, Hibbel, Hype. Das ist das Ziel für Marketingabteilungen und Publisher. Darüber habe ich gerade mit einem PR-Manager, dem Fabian Döder, gesprochen. Und ich wollte aber auch wissen, wie sich solche Hype-Themen auf Videospielredaktionen auswirken und habe deswegen vor der Sendung Ray Grimm getroffen, die Chefredakteurin vom Spielmagazin Games Pilot. Und das Erste, was ich von Ray wissen wollte, war: Ray, lasst ihr Spielejournalisten euch eigentlich von dieser Hype-Maschine treiben?
Bedingt, würde ich sagen. Also als in der Redaktion hat man ein bisschen eine seltsame Stellung, was Hype angeht. Man betrachtet ihn, man kriegt ihn natürlich mit, man kriegt den Hype zu einem Spiel mit. Aber man betrachtet es selbst persönlich relativ neutral von außen, würde ich mal sagen. Weil ich meine, wir kriegen die Pressemitteilungen und unsere Aufgabe ist es, aus diesen Pressemitteilungen den Hype ein bisschen rauszufiltern und ihn dann quasi unseren Lesern auf eine andere Art zu präsentieren, also die Inhalte darin. Man muss dazu sagen, wir sind ja eine meinungsbasierte Seite, das heißt, wir bilden uns unsere eigene Meinung und lassen die auch in Texten einfließen. Aber wir versuchen trotzdem, dass der Kern der Nachricht da ist und versuchen eben deshalb eher so Hype-Filter zu sein, mehr als alles andere.
Kommt das denn an oder wollen die Leute den Hype?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Spiel ab. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass wenn man sich negativ gegenüber einem Spiel äußert, weil man bestimmte Elemente oder sowas nicht mag, dann gerade wenn es Spiele sind, die sonst eher positiv aufgefallen sind, dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Allerdings ist es auch so, wenn man sich zum Beispiel überwiegend positiv äußert, weil man einfach was persönlich sehr gerne mag, kann sich das natürlich auch wieder negativ auswirken.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wo euch das irgendwie um die Ohren geflogen ist, dass ihr was kritisiert habt und dann waren alle ganz, ganz sauer plötzlich deswegen?
Oh ja, da bin ich persönlich besonders gut drin, wenn es da darum geht. Und zwar war das einer der letzten Trailer von Batman Arkham Knight. Man muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich persönlich großer Batman-Fan. Ich mag Batman, ich mochte auch die Spiele wirklich sehr gern und ich freue mich auch persönlich auf den nächsten Titel. Und dann kam ein Trailer raus, und zwar ein Live-Action-Trailer. Und ich habe den betitelt mit: Das ist der nutzloseste Trailer, den ihr zu Batman Arkham Knight sehen werdet oder irgendwas in dieser Art. Und das ist mir richtig um die Ohren geflogen. Wo man mal sagen muss, ich habe im Artikel halt geschrieben, dass ich mich auf das Spiel freue und dass ich einfach den Trailer nicht gut gemacht fand und habe dann halt begründet, warum ich ihn nicht gut finde. Weil ich sage immer, solange man die eigene Meinung begründen kann, finde ich, dass das absolut gerechtfertigt. Aber allein dadurch, dass ich halt das einfach nicht mochte, so ein großes Spiel, auf das sich so viele freuen, beziehungsweise dass ich den Trailer nicht mochte, das ist ziemlich nach hinten losgegangen. Gerade bei allen, die eben nur den Trailer geguckt haben und nur die Überschrift gelesen haben und dann einfach den Text ignoriert haben. Also da, sowas passiert gerne mal.
Merkst du denn auch, dass Spiele-Publisher euch einspannen wollen in diese Hype-Maschine? Und wenn ja, wie passiert das?
Ja, das merkt man durchaus, gerade mal, wenn man zu Events eingeladen wird, dass bestimmte Events, die sind so aufgebaut, da hat man manchmal das Gefühl, als würden sie eher lieber Fans einladen als tatsächlich die Presse. Also wir gehen dann hin und wollen eigentlich lieber Informationen haben, wollen das Spiel anspielen, wollen mit den Entwicklern vielleicht reden oder vielleicht auch sogar einfach mit der PR uns unterhalten. Aber dann wird dann quasi so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, ein Zirkus drumherum aufgebaut, aber dann wird da wirklich so ein Event draus gemacht, dass man einfach theoretisch gar nicht braucht. Und da bekommt man leicht das Gefühl, dass das versucht wird, so einfach bei uns Hype zu generieren, uns ein bisschen vielleicht so die Augen zu verwischen, dass wir uns dann mehr darauf konzentrieren, welche Gefühle wir bei diesem Event hatten oder was wir diese positiven Emotionen, die wir mit dem Event verbinden, und dann vielleicht weniger mit dem Spiel.
Jetzt gibt es ja auch mal bei diesem Thema auch mal so die Kritik: Ihr seid doch alle nur auf Klicks aus. Und man sagt so: Ja, warum macht ihr denn immer was zu Assassin's Creed, zu FIFA, zu Call of Duty? Warum macht ihr nicht was zu XYZ, was ich gut finde? Warum macht ihr denn, und damit meine ich eher so Spielejournalismus allgemein, immer was auch zu Assassin's Creed und FIFA und Call of Duty?
Ich meine, klar, Klicks spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil Klicks sorgen einfach dafür, dass wir dann auch bezahlt werden, damit wir den, dass wir den Job überhaupt machen können, den wir machen. Also das ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das einfach natürlich so ist. Allerdings sage ich auch, dass die Klicks, die wir eben durch Sachen wie, wie eben Berichterstattung über Call of Duty, Assassin's Creed, unabhängig davon, dass es einfach tatsächlich viele Leute interessiert, was ich halt auch wichtig finde, unabhängig davon, gibt uns das aber auch die Möglichkeit, redaktionell größere Freiheiten zu haben, um eben auch über Sachen zu schreiben, die uns entweder persönlich interessieren oder eben auch mal den Fokus auf kleinere Spiele zu legen, indem wir die dann einfach auch auf der Seite haben. Weil oft sind ja Leute, die kommen auf die Seite, vielleicht weil sie sich eine News von Call of Duty angucken und entdecken dann aber trotzdem noch andere Sachen. Und die Möglichkeiten, die uns einfach große, sagen wir mal, klickträchtigere News bringen, sind einfach, dass wir den Fokus auch auf kleine Sachen legen können. Sei es jetzt einfach Meinungsartikel oder Indie-Games oder all sowas in dieser Art. Und das finde ich persönlich, das gibt eine schöne Waage. Natürlich kann man niemanden, man kann es nicht allen recht machen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir hätten natürlich gern einfach noch mehr Stunden im Tag, um über noch mehr Spiele schreiben zu können. Aber es ist halt schlicht einfach nicht der Fall. Und irgendwann muss man halt einfach Abstriche machen. Und jeden Tag, wenn ich in die Newsliste gucke und denke, ach, das hätte ich so gern auch noch gemacht. Aber ja, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden.
Hype bei Videospielthemen ist also ein bisschen komplexer, als man sich das von außen als Spielefan vielleicht vorstellt. Gerade als Redaktion muss man also so einen Drahtseilakt abliefern, um einerseits die Themen zu besprechen, die jetzt groß sind, andererseits aber sich nicht zum Hype-Verstärker zu machen, während Fans dann eigentlich manchmal nur die Bestätigung ihrer eigenen Sichtweise fordern. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt zu schauen, ob Ray das gelingt, ihre Seite Gamespilot, die verlinken wir im Blog zur Sendung auf trackback.fritz.de. Und ich habe jetzt eine ganz besondere Musik für euch. Es gibt ein Spiel, Minecraft. Das ist eines der bekanntesten Spiele überhaupt. Da braucht man sich gar nicht drüber unterhalten. Es gibt aber einen Menschen, der die Musik dafür gemacht hat. Und dieser Mensch heißt Daniel Rosenfeld, nennt sich aber C418, lebt in Berlin. Und was wir jetzt hören, ist Musik von seinem noch unveröffentlichten Album 148, das ist eine kleine Radiopremiere sozusagen, und gleich nach den Nachrichten, die es nach diesem Song gibt, da habe ich Daniel im Interview und freue mich da sehr drauf. Bleib dran.
Fritz Trackpick. Blogger.
Normalerweise ist das ja der Moment, bei dem ich bei Trackback mit einem Blogger, einem Podcast, einem YouTuber, einem Instagrammer darüber spreche, was die so im Internet machen. Aber heute, da geht's um Spiele. Und darum möchte ich euch Leute vorstellen, die mit Spielen zu tun haben. Und heute, da habe ich jemanden ganz besonderen hier, und zwar Daniel Rosenfeld, C418. Ihr kennt ihn vielleicht nicht, solltet ihr aber, denn Daniel ist Musiker. Vorhin haben wir einen Track gehört vom neuen, noch unveröffentlichten Album. Und Daniel, das ist der Mensch, der die Musik gemacht hat in Minecraft, einem der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Hallo Daniel.
Hallo, wie geht's?
Gut, wie geht's dir? Es ist furchtbares Wetter draußen. Ganz schlimm.
Oh ja, ich wollte eigentlich heute noch rausgehen, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Also, ich finde das so erstaunlich, wenn ich dich immer wieder treffe, weil ich denke dann immer so, Minecraft, das wurde über 60 Millionen Mal verkauft. Und ich habe mal nachgeschaut, so erfolgreich ist zum Beispiel Michael Jacksons Thriller.
es ist derzeit das erfolgreichste Spiel der Welt.
Ja. Und ich frage mich so, wie fühlt sich das an, dass deine Musik mehr Menschen erreicht als Thriller?
Also ich erkläre das gerne so. Und zwar, stell dir die Distanz zwischen Erde und Mond vor, like im Geiste. Ich kann das nicht. Und genauso geht es mir wie mit Minecraft. Also ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, das hilft mir ein bisschen, weil, stört mich nicht so.
Es ist ja also wirklich gigantischer Erfolg. Das wurde neulich komplett an Microsoft verkauft für 2,5 Milliarden Dollar. Bist du jetzt eigentlich auch unfassbar reich?
Schön wär's. Obwohl, ehrlich gesagt, nee, ich würde nicht reich sein wollen, weil wäre ich reich, würde ich bestimmt jetzt irgendwo in Taiwan sein und Koks schniefen oder so, keine Ahnung. Also ich traue mir nicht mit Geld. Ich bin nicht reich, ich habe nichts von dem Geld gesehen. Aber Minecraft macht noch immer gut Geld und ich sehe Teil davon auch. Mhm. Nicht vom Spiel, aber von der Musik. Mhm, und das gibt mir genug Geld, um gut leben zu können, ja.
Cool. Wie bist du eigentlich überhaupt zu Videospielen und der Musik für Videospiele gekommen?
Ich glaube, das ist einfach die Kombination, die ich in meinem Leben hatte. Ich habe mein Leben lang Videospiele gespielt und mein Bruder ist Fake-Musiker oder er wollte immer Musiker werden und er hat mich scheinbar irgendwie da reingebracht. Und als ich 16 war, habe ich mit Musik angefangen, Musik geschrieben und es hat einfach nur Sinn gemacht, zu Videospieleentwicklern zu gehen und sagen, hallo, ich mag Musik, ich mag Videospiele auch und ich kann das Zeugs machen. Wo wollt ihr meine Musik? Und es hat irgendwie funktioniert.
Lief das dann einfach irgendwie über Foren oder Twitter oder wie lief das?
Noch schlimmer, das nerdigste Ding, das nennt man IRC, das ist so ein altes Gott. Chatformular.
Ja.
Und das war im Forum TickSource, was noch immer existiert ist. So 2008 war das ganz populär in den Indie-Game-Szenen. Also davon kommt Edmund McMillan, der Super Meat Boy gemacht hat.
Oder Phil
Fish, der Fest gemacht hat. Und Markus und ich.
Stimmt, Markus, Gott, jetzt blanke ich, wie sein Nachname ist. Parshen.
Schwedisch interessiert keinen.
Ist okay. Das stimmt. Was macht für dich einen guten Spiele-Soundtrack aus?
Originalität, würde ich meinen. Einfach Chiptune zu machen oder einfach so Orchester zu schreiben, was in jedem Film kommt. Ist einfach und es ist toll, aber ist nicht sehr interessant, oder? Mhm. Also ich mag gerne den Kontrast von visuell, macht das nicht eindeutig Sinn? Weil wenn du Minecraft zum ersten Mal siehst, sieht das aus wie so, da kommt ein bisschen so Gameboy-Musik.
Aber ganz das viele Blöcke haben, und so, deswegen, ja.
Ja, deswegen habe ich mich für akustisch entschieden. Und das finde ich am interessantesten in Videospielen, wenn die Musik mich einfach überrascht.
Das finde ich, toll, ja.
Viele sagen, gute Musik hört man nicht oder man vergisst sie einfach, aber exzellente Musik, die vergisst man nicht.
Ah, fantastisch. Bist du bereit für eine kleine Kurzfragerunde?
Nein!
Kaffee oder Tee?
Tee.
Sehr gut. Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Ich hätte jetzt gedacht, du würdest IRC sagen. Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Was war dein erstes Videospiel?
Oh Gott, das weiß ich nicht. Irgendwas mit Atari bestimmt.
Was denkst du, wenn du deine Musik später noch einmal hörst?
Ah, wie schlecht.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe keine Ahnung.
Sehr gut, das war ein perfektes Interview. Daniel Rosenfeld, C418, der Mensch, der die Musik gemacht hat für Minecraft und auch ansonsten fantastische Musik macht, die mir sehr, sehr gut gefällt. Im Blog zur Sendung verlinken wir seine Musik. Große, große Empfehlung. Vielen Dank, Daniel.
Ich dachte, diese Stadt hat keine Grenzen. Hier vergesse ich die Zeit, jede Nacht woanders dance. Ich dachte, sie ist mächtig, all meine Träume zu erfüllen. Ihr entspringt die Utopie, mein Durst nach Leben kann ich stillen. Hier bin ich begraben, hier werd ich geboren. Dachte ich zumindest, doch das war vor ein paar Jahren. Sie war die geilste Stadt auf dieser Welt. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir nicht mehr gefällt. Meiner Jugend, Langeweile hat hier nichts zu suchen. Hier hab ich mein junges Herz verloren, meine Unschuld musste bluten. Meine erste Liebe, und ich hab geglaubt, dass sie für immer hält, nun bin ich der Illusion beraubt. Mein Las Vegas, mein Mekka, mein Exil, wie oft bin ich gepilgert, um eine Lösung zu finden, nur in dir. Kann ich Falafel essen, von spät bis früh bis spät? Hier bin ich geborgen, in ihrer warmen Anonymität. Die geilste Stadt auf dieser Welt. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir nicht mehr gefällt. Oh, sie war die geilste Stadt, die es fällt. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir nicht mehr gefällt. Was ist aus dir geworden? Du hässliches Stück. Das Gallus sieht aus wie Scheiße. Europa Viertel, total missglückt. Du bist keine Stadt mehr. Du bist nur noch ein Markt. Eine Brutstätte fürs Bruttoinlandsprodukt.
Inlandsprodukt leckt mich am Arsch. Eine Geisterstadt, eine Geisterstadt, die geilste Stadt, eine Geisterstadt. Das bisschen Glas und Stahl, das bisschen Media, Media, vielleicht ist sie doch immer noch die alte, nur ich bin nicht mehr so wie früher.
Ja, sie war die Geister.
Ja, sie war die Geiste.
Ja, sie war die Geister.
Früher fand ich Städte geil.
Ja, sie war die Geister.
Heute flüchte ich aufs Land. Zeit ist echt vorbei.
Sie war die geilste Stadt auf diesem Feld. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir nicht mehr gefällt. Oh, sie war die geilste Stadt auf diesem Feld. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir nicht mehr gefällt. Sie war die geilste Stadt auf diesem Feld. Oh, ich hätte nie.
Geilste Stadt war das von Elias Gottstein, ist bekannt geworden als Straßenmusiker bei einer Band namens Guaya. Und jetzt kommt so ein Soloalbum und um dieses Album, da geht's morgen um diese Zeit bei Unsigned, der Show über Bands ohne Plattenvertrag. Und das war Trackback in einem Videospiele-Spezial. Sagt mir, wie es euch gefallen hat auf Twitter, auf dem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ich mache diese Sendung zu mit einem...
Ein Podcast von fritz.de.